provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
Guten Tag. Ihr hört eine neue Folge provisorisch legal. Heute geht es um Placebos. Und darüber spreche ich mit Martin André. Martin ist Professor für Medienwissenschaften an der Uni Köln und hat vor ein paar Jahren ein Buch über Placebos geschrieben. Hi Martin.
Ach, hi Tom.
Martin, du hast, wie gesagt, dieses Buch Placebo-Effekte geschrieben. Aber wenn man sich deine Publikationsliste so anschaut, fällt das Thema auf den ersten Blick schon so ein bisschen raus. Also du hast zu Nachahmungstaten publiziert, dann verschiedenes zu Medienwirkungen. Du hast über die Entstehung von Marken geforscht und die letzten Jahre hast du vor allem Sachen zu den digitalen Medien und ihren Einfluss auf die politische Öffentlichkeit und Demokratie veröffentlicht. Dafür hast du auch ziemlich umfangreiche empirische Studien durchgeführt. Wie fügt sich das Thema Placebo in diese Liste ein? Die meisten Menschen würden das ja wahrscheinlich eher in der Medizin als in den Medienwissenschaften verorten.
Ja, es ist tatsächlich lustig und ich würde aber zugleich behaupten, dass es wie so ein verbindendes Element zwischen allen meinen Büchern gibt. Tatsächlich bin ich einfach total begeisterter Medienwissenschaftler und ich glaube halt, dass Medien total wichtig sind dafür, dass wir verstehen, was in der Welt passiert. Und um das mal am Beispiel des Themas zu zeigen, mit dem ich mich gerade beschäftige, alle Leute, die denken, dass sozusagen man die Probleme der Welt über quasi Gegenstände lösen kann, also keine Ahnung, Wirtschaft oder soziale Probleme oder wenn dann Trump weg ist, dann sind unsere Probleme weg. Aber ich würde als Medienwissenschaftler sagen, zum Beispiel, die Medien sind ja schuld, sozusagen die neue Plattformlogik, die erzeugt das alles. Und eigentlich behandeln alle meine Bücher dieses Thema, dass Medien eigentlich viel wichtiger sind, dass wir die irgendwie ständig übersehen und vergessen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das in diesen medizinischen Aspekten im Feld der Gesundheit so ist. Wir nehmen dann quasi Tabletten, aber wir verstehen gar nicht, wie unglaublich riesengroß die Bedeutung von Informationen eigentlich auf das ist, was auch in unserem Körper passiert. Und deswegen ist es auf den ersten Blick was ganz anderes, aber wenn man sich meine Sachen anschaut, dann fügt es sich eigentlich wunderbar ein.
Ja, ich hoffe, dass wir da vielleicht diesen blinden Fleck heute so ein bisschen zusammen ausloten können. Zum Einstieg vielleicht erstmal, was ist überhaupt ein Placebo?
Ja, da fängt es wahrscheinlich schon an. Das ist wahrscheinlich schon die Frage, wen wir da fragen. Tatsächlich ist es ja erstmal ein Begriff aus der Medizin, wie du selber schon sagst. Und zwar ist es so, dass seit einigen Jahrzehnten, wenn Medikamente zugelassen werden sollen für Therapien oder dass diese eben auch von Krankenkassen bezahlt werden, dann müssen die zeigen, dass die wirken. Und deswegen macht man immer eine Studie, also zum Beispiel als Medikamentenhersteller, wo man das echte Medikament vergleicht mit einem leeren Medikament, in dem quasi gar nichts drin ist. Ja, das ist dann eben eine Pille, in der eben nur Mehl ist und kein Wirkstoff. Und dann geht es eigentlich darum in der Medizin, dass die Medikamente, die echten Wirkstoffe, die müssen beweisen, dass die einen echten Mehrwert haben im Vergleich zu der Placebo-Gruppe. Das heißt, es wird verglichen. Und deswegen erstmal ist es für die Mediziner eigentlich so gar nicht so richtig interessant. Die wollen nur diesen Mehrwert messen. Was aber ja ganz erstaunlich ist, ist, dass in diesen Tausenden von medizinischen Studien oder pharmakologischen Studien, die da durchgeführt wird, dass man eben bei der Kontrollgruppe, also bei der Gruppe der Probanden, die nur das Placebo bekommen, dass man da eben auch total starke Wirkung messen kann. Ja? Und das war eben dann auch mein Zugang zum Thema, weil ich natürlich als Medienwissenschaftler weiß, ja, das ist eben ja nicht sozusagen eingebildet, sondern eigentlich sehen wir in der Placebo-Gruppe nichts anderes als sozusagen die Informationswirkung aus der Therapie. Also die gebündelte Menge aller Informationen, die über eine bestimmte Therapie beim Patienten ankommt und eigentlich misst die Placebo-Gruppe, die misst Informationswirkung und Bedeutungswirkung. Und da habe ich gedacht, okay, das wäre doch mal total krass, wenn ich mich quasi um diesen um das kümmere, was ja eigentlich aus der Perspektive der Medizin sozusagen der Müll ist. Denn die interessieren sich ja gar nicht für die Placebo-Gruppen. Ich habe also quasi in den ganzen Müllcontainern der Medizin da rumgeräubert und mir eben angeschaut, okay, wie wirken denn eigentlich Placebos? Und das war natürlich auch ein super Zugang zum Thema, weil ich eigentlich dann eben tausende von Studien hatte, die ich nochmal auf eine ganz neue Art und Weise lesen und auswerten konnte.
Ja, du hast ja auch ein, würde ich sagen, viele Sachen in deinem Buch, wo man jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sagen würde, dass es so Kategorie Placebo ist. Wie fächert sich dieser Begriff denn so auf? Es gibt ja auch so Phänomene wie Nocebos oder Belief-Effekte. Es geht bei dir auch um mentale Blockaden und sowas. Und vielleicht, wenn man so einen Schritt weiter geht, gibt es ja auch so Begriffe wie Psychosomatik. Wie kann man das so sortieren? Was gehört alles zu der Kategorie Placebo?
Ja, also erstmal ist wichtig, dass Placebo, wie ich schon gesagt habe, durch Bedeutungswirkungen ausgelöst werden. Und es ist auch wichtig, weil die Medizin die nicht auf dem Radar hat, dass man irgendwie sich vor Augen hält, was ist denn das alles? Also das, die Bedeutungswirkung kann durch alle möglichen Sachen ausgelöst werden. Durch das Logo, ist es eine Pille oder eine Kapsel oder wirkt eine leere Spritze mehr als eine leere Pille? Welche Farbe hat die Pille? Welches Design hat zum Beispiel die Schachtel? Symbole, Metaphern? Wie hoch ist übrigens auch der Preis? Ja, das heißt, man kann auch sehen, dass die teure Medikamente wirken stärker als billige, also beziehungsweise teure Placebos wirken stärker als billige. Ja, und so weiter und so fort. Das heißt, alles das ist diese Bedeutungswirkung. Dann ist es so, dass wir diese Bedeutungswirkung im positiven Sinne haben, dann nennt man es Placebo-Wirkung, und dass es die aber eben auch im negativen Sinne gibt, ja, und dann nennt man es eben Nocebo-Wirkung. Da gibt es auch ganz viel in meinem Buch. Wir wissen das ja auch, dass wir zum Beispiel ganz viele wie so trendige Gefahren haben, mit denen man sich ein paar Jahre beschäftigt und dann verschwinden die wieder. Heutzutage ist es dann so Elektrosmog oder freie Radikale, Gluten, andere Gifte oder Schlacken, angeblich Kohlenhydrate oder jetzt in der Milch lauert der Tod, Laktose. Ist übrigens ganz interessant, wenn man es physiologisch misst, ist glaube ich so, dass von 10 Leuten, die denken, dass sie eine Allergie haben gegen solche Nahrungsmittel, dass 9 physiologisch gar keine Allergie haben. Das heißt, es sind ganz, ganz starke Nocebo-Effekte. Die werden eigentlich dann eben auch natürlich übertragen über das, was man über diese Sachen liest. Das sind Bedeutungswirkungen. Und jetzt sind wir auch schon bei dem Begriff der Psychosomatik, den du genannt hast, weil die Medizin würde dann typischerweise Leute, die viele solcher Beschwerden haben oder Probleme auf diesen Feldern haben, eben irgendwann auch in die Psychosomatik überweisen, vor allem zum Beispiel auch Patienten, zu denen sie zu den Leiden gar keine, sag ich mal, physiologischen Ursachen finden können. Und da würde ich eben aber auch sagen, dass schon der Begriff Psychosomatik natürlich viel zu kurz gedacht ist, weil er ja eigentlich die Ursache dieser Probleme, dieser gesundheitlichen Themen gar nicht beim Namen nennt. Denn es geht ja nicht darum, dass die Psyche das Problem hat. Natürlich hat die Psyche da ein Problem, aber sie hat es ja aus einem bestimmten Grund, nämlich dadurch, dass sie bestimmte Informationen über bestimmte Themenfelder erhalten hat. Und deswegen habe ich da auch ein großes Kapitel in meinem Buch. Ich nenne das halt Semiosomatik, weil man muss ja auch die echten Ursachen dieser Probleme beforschen. Und das sind eben die Bedeutungswirkungen, die Informationswirkungen, die eigentlich quasi die Menschen dann programmieren. Und wie das passiert ist, kann man eben auch in empirischer Forschung extrem gut zeigen. Ja, also ein ganz interessantes Beispiel ist, dass man zum Beispiel bei Allergikern kann man schon allergische Reaktionen auslösen, wenn man denen nur das Bild von zum Beispiel der Pflanze zeigt, gegen die sie allergisch sind. Ja, da erkennt man eben, wie stark diese Informationswirkungen sind und sozusagen, was die eigentliche, was eben auch der eigentliche Auslöser für viele dieser Beschwerden sind.
Ja, irgendwie hat dieser Placebo-Begriff ja auch so ein bisschen ein Doppelleben. Ne? Es gibt einmal diese medizinische Bedeutungsdimension, die ja irgendwie auch wie gut belegt und anerkannt ist, dass es die gibt, auch wenn die so ein bisschen unterm Radar ist. Dann gibt es aber auch so den Placebo-Effekt in unserer Alltagssprache, der bedeutet ja eigentlich eher so Einbildung. Ne? Oder es ist es geht um etwas, was eigentlich gar nicht da ist. Würdest du sagen, dass das so ein bisschen dazu führt, dass man den Placebo-Effekt auch nicht ernst genug nimmt?
Auf jeden Fall. Das kann ich auch übrigens berichten, dass ich da ganz viele Sachen erlebt habe, auch nach meinem Buch, weil ich sehe den Placebo-Effekt ja total positiv. Ich finde das ja also auch als Medienwissenschaftler total faszinierend und vor allem gerade in den positiven Placebo-Effekten, was der für eine unglaubliche Macht eben auf den Körper hat. Und übrigens merkt man das ja zum Beispiel schon, ich habe zwei Kinder, wenn man jetzt Kinder hat, ne, und die, keine Ahnung, die tun sich weh, dann kann ich, also habe ich auch schon häufig das gemacht, so ich mache halt so meine Hände auf den Kopf, ja, und dann kribbel ich so ein bisschen und sage so, Energy Upload und jetzt ist wieder gut, ne? Und das weiß ja jeder, der zum Beispiel wie starke Wirkung man eigentlich durch solche, sag ich mal, in Anführungsstrichen Behandlung bei so Bagatellproblemen eben schon haben kann. Ne? Und es war eben auch so, dass ich ja eigentlich der Meinung bin, dass zum Beispiel meine Forschung extrem gut zum Beispiel eben auch von zum Beispiel der Pharmaindustrie verwendet werden könnte. Ja, weil ich würde ja immer sagen, für den Patienten ist ja am wichtigsten, dass das Medikament maximal gut wirkt. Ja, die Pharmaindustrie, die optimiert die Wirkung ja aber eigentlich nur im Hinblick auf die chemische Substanz, aber nicht im Hinblick auf die Bedeutungswirkung. Ja, was würde denn dagegen sprechen, dass ich das auch mal systematisch angehe? Also, dass ich sage, keine Ahnung, wenn rote Pillen besser wirken als gelbe, dann mache ich die Pillen halt rot. Wenn Kapseln besser wirken als Pillen, dann mache ich das halt als Kapsel. Ja, wenn es, keine Ahnung, bestimmte Vergabeformen gibt, wo ich halt zeigen kann, nur die Bedeutungswirkung, die gibt dem Medikament eine zusätzliche Wirkungskraft. Wenn ich jetzt in der Pharmaindustrie wäre, würde ich da sagen, ist mir doch total egal, ob das durch Placebo-Effekte ausgelöst wird, weil ich füge diese Wirkung ja der Wirkung meiner chemischen Moleküle noch hinzu. Und das ist ja für das Wohl des Patienten. Und deswegen bin ich übrigens, nachdem mein Buch dann erschienen ist, bin ich irgendwie auch bei unterschiedlichen Pharmaunternehmen mal vorstellig geworden, weil ich gesagt habe, ihr könnt das halt nutzen für eure Medikamente, ist auch super für eure Verbraucher, für eure Patienten. Und in dem Augenblick, wo ich das Wort Placebo gesagt habe, war ich immer quasi, konntest du sofort merken, war ich schon quasi zur Türe raus. Das heißt, wir sind halt auch mental offenbar nicht bereit dazu zu akzeptieren, dass es jenseits der chemischen Molekülwirkung, sag ich mal, dass es eine andere Form von Wirkung gibt, die ich im Körper genauso übrigens messen kann, die genauso biologisch wirkt, die physiologisch wirkt auf Körpersysteme, ja, die aber ja nur durch Informationen ausgelöst wird. Das war Beyond Imagination. Da wollten sie ganz schnell wieder zurück in ihren mentalen Käfig. Da wollten die gar nicht drüber reden. Und das zeigt eben auch, was das für ein Quatsch eigentlich ist. Denn eigentlich ist es ja eine Superkraft, die in uns allen schlummert und die wir alle nutzen können. Übrigens, die nichts kostet. Denn ob ich jetzt die Pille zum Beispiel, wenn die besser wirkt, wenn ich so rot einfärbe, das kostet ja auch nichts. Ja? Deswegen ist es eigentlich ganz traurig, denn in Bezug auf die wissenschaftliche Forschung ist es eigentlich vollkommen, also es gibt keinen, der da irgendwie ernsthaft dran zweifelt, dass es diese Wirkung gibt. Wir nutzen sie halt nur nicht.
Ich muss zugeben, dass, also bevor ich jetzt angefangen habe, für diese Folge zu recherchieren, habe ich den Placebo-Effekt auf jeden Fall auch unterschätzt. Jetzt nicht, dass ich den gar nicht ernst genommen hätte, aber mir war auf jeden Fall nicht klar, wie powerful der ist. Ne? Vielleicht könntest du mal so ein, zwei eindrückliche Beispiele geben, an denen man sieht, wie potent so ein Placebo-Effekt sein kann. Es gibt ja zum Beispiel auch so Placebo-Operationen und sowas. Vielleicht kannst du da mal so ein, zwei Beispiele nennen.
Ja, ich kann es vielleicht über zwei Beispiele machen. Ein Beispiel ist ein ganz normales Schmerzmittel, nehmen wir Aspirin, wo es eine Studie gab, wo man eben zeigen kann, dass ungefähr 3/4 der Schmerzwirkung ist Placebo-Effekt, nur 1/4 ist stofflich ist, also durch das Molekül verursacht. Da sieht man in dem Fall schon, wie stark diese Wirkung ist. Also 3/4 ist Bedeutungswirkung. Und dann haben die Leute, die diese Studie gemacht haben, aber was ganz Schlaues gemacht. Die haben nämlich dann bei beiden Gruppen, die sie da gegeneinander verglichen haben, haben sie noch eine Zusatzgruppe gemacht. Und zwar haben sie einmal ohne Logo und einmal mit Logo gemessen. Und dann können sie zum Beispiel zeigen, dass in beiden Bedingungen die reine Existenz des Logos, in dem Fall Aspirin, eben die Wirkung steigert. Und zwar nochmal um 20-30%. Das heißt auch am Beispiel, das gilt auch für die Placebo-Gruppe. Also selbst wenn die Leute nur eine Mehltablette genommen haben, dann wirkt zum Beispiel das Logo, was dann auf dem Medikament eingeprägt ist, wirkt schmerzlindernd. Das nur mal als Beispiel. Mhm. Und du hast völlig recht, dass viele Menschen eben auch fälschlich denken, dass Placebos auf Tabletten beschränkt sind. Aber de facto ist es so, dass jede existierende Behandlungsform natürlich sozusagen leer durchgeführt werden kann. Und also in meinem Buch ist ja eine recht spektakuläre Studie, die gemacht wurde an Parkinson-Patienten. Und da merken wir übrigens, Parkinson ist ja eben nicht, bei den Schmerzpatienten würde man ja übrigens noch so sagen, ja, das war, vielleicht hatten sie sich den Schmerz schon nur eingebildet, das ist irgendwie nur so eine Wahrnehmungssache mit dem Schmerz. Und jetzt Parkinson ist ja sozusagen eine harte, klar beschriebene physiologische Krankheit mit ganz schlimmen körperlichen Symptomen, nämlich diesem charakteristischen Schütteln der Glieder. Und hier war es eben so, dass man hingegangen ist und eine Operation, eine Scheinoperation durchgeführt hat. Und zwar hat man den Leuten gesagt, es gibt eine Gentherapie, da wird ein Katheter in den Schädel eingeführt und in die spezifischen Regionen, die eben die Parkinson-Krankheit auslösen, wird wie so eine Art Gentherapie, also so eine Art Frischzellentherapie durchgeführt und so weiter und so fort. Also man hat auch tatsächlich den Schädel durch eine Scheinoperation leicht geöffnet, also eben kein Katheter rein und so weiter. Es war so eine reine Scheinaufführung, kann man sagen, ja. Und die Patienten haben dann über einen sehr langen Zeitraum dieses Schütteln der Körperglieder abgestellt, ja. Und als man denen dann nach 6 Monaten gesagt hat, das war nur eine Scheinoperation, hat sich dieses Schütteln wieder eingestellt, ne? Das heißt, da sieht man dann sehr, sehr krass dran, wie Placebo-Wirkungen funktionieren, dass sie, wie gesagt, durch jede denkbare Therapieform eingesetzt werden können, ja, die dann eben sozusagen leer erfolgt, ohne dass etwas getan wird. Ja, es gibt auch solche Scheinoperationen bei Kniegelenkarthrose oder sowas, wo auch nur zum Schein das Knie geöffnet wird. Und was halt wichtig ist, dass man weiß, dass Placebos eben auf ganz, ganz unterschiedliche Krankheiten eben einwirken.
Und wie funktioniert dann so ein Placebo überhaupt? Also was passiert da im Körper, dass diese positiven Effekte stattfinden?
Ja, also diese physiologische Wirkung, das ist eben das Faszinierende, die wurde in den letzten 20 Jahren extrem gut erforscht. Deswegen gibt es da eigentlich auch mittlerweile niemanden mehr, der sagen würde, ja, es ist irgendwie Einbildung. Man kann das auf 4 körperliche Systeme zuordnen. Das heißt, Placebo-Effekte wirken auf das Opioid-System, also endogene Opioide. Da sind wir übrigens jetzt natürlich beim Drogenthema auch schon so ein bisschen, weil natürlich Drogen deswegen funktionieren, zum Beispiel in Bezug auf Reduzierung von Schmerz, weil sie ja die endogenen Opioide, also diese Stoffe, die wir selbst im Körper produzieren, weil sie die eigentlich ja, weil sie denen sehr ähnlich sind. Ne? Das heißt, und deswegen, weil es eben so stark auf das Opioid-System wirkt, der Placebo-Effekt, deswegen sehen wir auch diese starken schmerzlindernden und, sag ich mal, symptomverbessernden Wirkungen von Placebos. Das zweite System, was sehr stark von Placebo-Effekten getriggert wird, ist die sogenannte Dopaminbahn. Das kennt man auch als Belohnungssystem. Übrigens erklärt das auch so ein bisschen zum Beispiel, warum die Wirkung auf Parkinson so stark ist. Denn die Parkinson-Krankheit wird im Gehirn dadurch ausgelöst, dass eben bestimmte Areale geschädigt sind, die eben typischerweise diesen Wirkstoff Dopamin, diesen Botenstoff Dopamin betreffen. Jetzt ist es aber auch so, dass diese zwei Systeme, also das Opioid-System oder die Dopaminbahn, können eigentlich ja nicht erklären, warum die Placebo-Effekte spezifisch sind. Ich habe das ja vorhin auch schon gesagt, dass Placebo-Effekte auf einzelne Organe einwirken können. Also zum Beispiel bei Asthmatikern auf die Lunge. Sie können bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufs Herz einwirken. Und das ist der Fall, weil Placebo-Effekte eben durch das autonome Nervensystem übertragen werden und dadurch eben auf die einzelnen konkreten Organe einwirken, also über die sympathischen und parasympathischen Nervensysteme. Und ganz zum Schluss wirken Placebo-Effekte auch auf das sogenannte HHN-System, also die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, über die eigentlich die Hormonausschüttung im Körper vonstatten geht. Das sind die vier Hauptsysteme, die mittlerweile biologisch sehr, sehr gut erforscht sind. Und das kann eben auch so ein bisschen Licht in das Dunkel bringen, warum Placebos eben auf so unterschiedliche Felder wirken. Also die wirken nicht nur auf Schmerzen, sondern auch auf Immunkrankheiten, auf Infektionskrankheiten. Wir haben es vorhin gehört, auf Parkinson. Placebos können Schwellungen reduzieren, können chirurgische Indikationen, also zum Beispiel Kniegelenksarthrose hatte ich vorhin genannt, positiv beeinflussen, können Magengeschwüre stark reduzieren, Herz-Kreislauf-Krankungen, positive Effekte auslösen, Depressionen und Ängste, da können sie sehr stark helfen. Übrigens ist es fast schwierig umgekehrt zu sagen, auf was wirken Placebo wirken eigentlich nicht. Ja? Und es gibt zum Beispiel zwei Felder, wo man es auch ganz klar sagen kann. Mhm. Placebo-Effekte wirken zum Beispiel nicht auf Krebs, ja? Und zum Beispiel auch nicht auf Alzheimer. Und da merkt man übrigens auch, dass die Medizin sich da eigentlich um sich selbst gedreht hat, denn früher wurden diese Effekte ja unspezifische Effekte genannt und tatsächlich weiß man eben heute, dass diese Effekte eben durchaus spezifisch sind. Das heißt, sie wirken auf ganz spezifische, unterschiedliche Krankheiten ein und es gibt auch zum Beispiel spezifische Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer, auf die Placebo-Effekte nicht wirken.
Wenn man so sich vor Augen führt, wie du es jetzt beschrieben hast, dass das so auf ganz viele verschiedene Wege in unserem Körper wirken kann, also quasi unseren Organismus total durchdringt, diese Placebo-Wirkungen. Wissen wir, wie das so in der Evolution entstanden ist, dass sich so Placebo-Effekte bei Menschen ausgebildet haben?
Ja, das ist eine der faszinierendsten Fragen überhaupt, ne? Weil es natürlich hier die Frage ist, was war eigentlich sozusagen zuerst da? Denn wir wissen, dass Placebo-Effekte natürlich durch Bedeutung und Informationen, also wenn man sich das jetzt vorstellt, vor Zehntausenden von Jahren, in der Steinzeit werden das wahrscheinlich irgendwelche Schamanen und Heilrituale gewesen sein, ja. Mhm. Und die können eben bestimmte Körperreaktionen hervorrufen. Das heißt aber sozusagen, was ist eben die Henne und was ist das Ei, ne? Es ist ja so, dass sich kulturelle Inhalte viel, viel schneller entwickeln als eben die Evolution. Und um das Ganze zu erklären, muss man eben sozusagen Andockpunkte im Körper finden, die offen sind für solche Kodierung. Und da habe ich ja vorhin schon diese Systeme genannt, die eben offen sind für sozusagen potenziell eine Bespielung durch Rituale oder Informationen. So wird das eben quasi entstanden sein, ne, vor langer, langer Zeit. Das heißt, wahrscheinlich haben die Leute irgendwie einfach irgendwas getan, haben gemerkt, das hat ihnen geholfen. Und dann sozusagen kommt wie so ein selbstbestätigender Kreislauf in Gang, dass das immer weiter ausgeprägt wird und gleichzeitig diese Körpersysteme immer stärker eben darauf anspringen. So muss man sich das vorstellen, weil man kann es ja sozusagen nicht empirisch erforschen. Wir können ja nicht quasi in die Körper vor 20, 30.000 Jahren hineinschauen. Aber zentral ist eben, dass es Körpersysteme gibt, die offen sind für solche, sag ich mal, für ein solches Triggern durch Informationen. Und ein zentraler Mechanismus dabei ist übrigens auch die Konditionierung. Ne? Das heißt, das kann man ja in ganz einfachen Experimenten zeigen. Das waren ja die frühesten Experimente zur Konditionierung waren ja in Bezug auf Placebo-Effekte, wo ich dann zum Beispiel in eine Spritze einen Wirkstoff tue und dann kriegt der Patient 5-mal hintereinander die Spritze mit dem Wirkstoff und er verbindet eben mit dem Symbol Spritze eine bestimmte Wirkung und dann kriegt er die 6. Spritze ohne den Wirkstoff und er ruft dieselbe Reaktion ab. Ne? Das heißt, zum Beispiel dieser Vorgang der Konditionierung im Körper, der bietet quasi die Möglichkeit, dass Informationen solche Konditionierungseffekte eben antriggern. Und so muss man sich das im Prinzip vorstellen, dass das dann immer stärker quasi zu einer sich selbst stabilisierenden Entwicklung gekommen ist. Über Zehntausende von Jahren.
Ja. Ja, wenn man so diese Langzeitperspektive mal einnimmt, du hast ja auch eine spannende These zur Geschichte der Medizin. Du sagst mich, dass die eigentlich, wenn man die nach dem heutigen Medizinverständnis oder Standards bemisst, eigentlich sehr kurz ist und das, was wir so als die lange Geschichte der Medizin verstehen, eigentlich eine Geschichte des Placebo-Effekts ist.
Genau.
Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
Auf jeden Fall. Das ist auch übrigens relativ einfach zu erklären. Man muss sich das so vorstellen. Wir können natürlich medizinhistorisch erforschen, was war quasi die Wirkstoffe, die zu unterschiedlichen Zeiten eingesetzt wurden. Das heißt, schon in der griechischen Antike oder in der römischen Antike gab es eben hunderte von Wirkstoffen. Übrigens kann es sein, dass da in diesen hunderten Wirkstoffen vielleicht der ein oder andere dabei war, der vielleicht tatsächlich positiv was gemacht hat. Ja, also zum Beispiel gibt es eine Frage, ob eben zum Beispiel Honig antibakterielle leichte Wirkung gehabt hat oder zum Beispiel Rotwein positive Effekte gehabt hat. Ja, aber wir müssen uns, wenn wir uns diese kompletten Hunderten von Wirkstoffen anschauen, müssen wir halt auch sagen, dass so ganz viele davon waren halt schädlich. Die haben halt teilweise Taubenkot auf Wunden aufgetragen und so weiter und so fort. Also ja, dann ist übrigens auch die Frage, ob die damals überhaupt in der Lage waren, aus diesen Wirkstoffen, aus diesen zum Beispiel aus Pflanzen wirkende Wirkstoffe zu extrahieren, weil wir ja heute wissen, man muss exakt einen bestimmten Zeitpunkt erwischen, in dem genau die Blüten geerntet werden. Ja, man muss bestimmte Prozesse einhalten. Und da ist es extrem fragwürdig, ob das in der Antike überhaupt so umsetzbar war, zumal diese Sachen ja auch dann weiter gedealt wurden quasi. Ja, also man wusste ja gar nicht quasi, ob diese Substanzen in einer, sag ich mal, vernünftigen Art und Weise hergestellt wurde, die man da irgendwo gekauft hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die damals sozusagen positiv wirkende Wirkstoffe hatten, war sozusagen gegen null. Ja. Und man kann sich jetzt eben auch die Frage stellen, wann wurde eigentlich der erste Wirkstoff gefunden, wo wir heute in der evidenzbasierten Medizin sagen würden, das war ein Wirkstoff, der gegen eine spezifische Krankheit wirkt, der übrigens auch einem doppelblinden Testdesign heute standhalten würde. Und das ist ganz interessant, dass dieser Wirkstoff, das war Chinin, das hat man im 17. Jahrhundert entdeckt als Wirkstoff, und zwar gegen Malaria. Man hat übrigens dann auch quasi Tests gemacht und hat gemerkt, um 1670, dieses Chinin, das wirkt nur gegen Malaria, aber zum Beispiel es wirkt nicht gegen andere fiebrige Krankheiten. Und da hatte man einen ganz präzisen Wirkstoff, der für eine Sache wirkte, für andere nicht. Und deswegen würde eigentlich Chinin das erste sozusagen evidenzbasierte Medikament darstellen. Aber wir wissen ja gleichzeitig, dass schon, sag ich mal, in der Steinzeit medizinische Behandlungen durchgeführt wurden. Also ganz berühmt sind ja zum Beispiel diese Schädeloperationen, diese Löcher in den Schädeln, die man gefunden hat aus der Steinzeit. Und jetzt kann man eben ganz einfach rechnen, dass also wahrscheinlich, also die Geschichte der Medizin ist mit Sicherheit 15.000, 20.000 Jahre alt. Aber eigentlich wirkt sie eben überhaupt erst seit 250 Jahren. Das heißt eigentlich, dass 99% der Geschichte von medizinischen Behandlungen oder therapeutischen Behandlungen vollständig auf Bedeutungswirkung basiert haben. Das heißt, um es auch ganz hart zu sagen, die Körper mussten eigentlich erstmal an Informationswirkungen lernen, sich behandeln zu lassen, und die, sag ich mal, echten Behandlungen, die sind erst sehr, sehr spät erfolgt, ja. Und de facto haben wir diese evidenzbasierte Medizin, die ja ganz viele von schädlichen Therapien überhaupt und schädlichen Mitteln auch übrigens ausgefiltert hat, die haben wir eigentlich erst in dieser echten wissenschaftlichen Form seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und da gibt es auch einen ganz interessanten Anschluss übrigens an das Thema Drogen, nämlich es ist so, dass, wie gesagt, Chinin war das erste spezifisch wirkende Medikament, was man gefunden hat, 1670. Aber es gab natürlich eine Form von Substanzen, die man auch schon seit der Steinzeit eingesetzt hat, und das waren eben Drogen. Das heißt auch damals schon Opium, Alkohol und so weiter und so fort. Ja, also das waren alles Sachen, die man schon in der Steinzeit verwendet hat. Und deswegen ist es übrigens auch eine interessante Frage, wenn, ich habe das ja vorhin erklärt, dass das ja so eine Art von Koevolution ist. Man muss sich ja dann vor Augen halten, wenn vielleicht Menschen in ihrer Evolution über 20.000 Jahre oder 30.000 Jahre ganz häufig immer eben auch Narkotika verabreicht bekommen haben, die ganz häufig eben Bestandteil von therapeutischen Mischungen eben auch waren, dann ist es vielleicht auch nicht so überraschend, dass Placebo-Effekte eben so stark schmerzlindernd zum Beispiel wirken. Ne? Man könnte sogar fast sagen, dass über 10.000 von Jahren menschliche Körper quasi gelernt haben, dass in ganz vielen dieser medizinischen Behandlungen eben Narkotika oder Drogen enthalten waren und dass deswegen dieser Placebo-Effekt in Bezug auf Schmerzwirkung so stark ausgeprägt wird, dass das ein Ergebnis dieser Koevolution ist aus Körperstrukturen und Informationswirkung.
Es gibt ja dann ja auch in der Gegenwart durchaus Behandlungsmethoden, wo man auch meinen könnte, okay, die sind zumindest erstmal substanzfrei oder so substanzreduziert. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Homöopathie oder auch psychotherapeutische Behandlungsmethoden. Wie verhält sich der Placebo-Begriff zu sowas?
Also für mich war es eine total erhellende Erkenntnis in Bezug auf Homöopathie, weil ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht an Homöopathie glaube und ich war da auch noch nie beim Homöopathen. Und trotzdem ist ja so, dass wir ja immer wieder zum Beispiel gerade bei befragungsbasierten Studien sehen, dass ganz viele Leute da zufrieden sind und die fühlen sich besser, wenn sie vom Homöopathen zurückkommen. Und für mich war es so, dass ich das als Wissenschaftler eigentlich mir nie erklären konnte. Und da habe ich gesagt, ja cool, das ist Placebo-Effekte, das ist doch total super. Die haben total toll optimierte Therapien und haben wahrscheinlich über Jahrzehnte diese Placebo-Effekte auch verbessert. Aber jetzt kommt wieder der Clou. Jetzt geh mal zu einem überzeugten Homöopathen und mach mal so ein High Five und sag dem, ey, ihr seid echt so geil. Ihr habt diesen ganzen Bullshit da mit diesem Verdünnen. Das ist ja totaler Schwachsinn. Das kann ja auch gar keinen Sinn machen. Und es ist einfach, ihr habt euch einfach nur eine geile Story überlegt. Und es ist voll der Hammer. Diese Story hilft so geil, die hilft und so weiter und so fort. Da sind die Homöopathen total beleidigt, weil die es ja genau glauben. Das ist übrigens so total interessant. Ich habe es ja vorhin erzählt mit der Pharmaindustrie. Die wollen nichts über Placebo-Effekte hören und du siehst quasi denselben Reflex. Und übrigens ist es für mich total faszinierend, übrigens auch als Wissenschaftler, weil du da eben merkst, wir erzählen uns irgendwie immer diesen Bullshit, dass dass irgendwie wissenschaftliche Forschung so wichtig ist und jetzt hat man XYZ herausbekommen und so weiter und so fort. De facto leben wir doch in so ideologischen Bubbles und es ist total faszinierend für mich zu sehen, dass quasi, obwohl die ja totale Gegner sind, ja, also die Homöopathen würden ja die Pharmaindustrie total ablehnen, ja, aber die Pharmaindustrie lebt sozusagen in derselben mentalen Bubble und in demselben mentalen Käfig wie die Homöopathen, weil die beide nichts wissen wollen über Placebo-Effekte aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, und deswegen ist es auch so faszinierend, eben zu sehen, dass die Leute das nicht wissen wollen, ja, sondern die wollen an ihre Verdünnung und was, keine Ahnung, Meridiane und Ströme und weiß der Teufel an, was die da glauben, ja, die sagen, stör uns nicht, wir wollen das alles so glauben, wie das bei uns in den homöopathischen Büchern drin steht.
Ist ja auch vielleicht so ein bisschen ein Dilemma, dass das auch eine Voraussetzung dafür ist, dass das so gut wirkt, ne, wenn man irgendwie das als Placebo erkennen würde, dann würde vielleicht auch die Wirkung von solchen Behandlungsmethoden abnehmen, oder nicht?
Genau, das ist wahrscheinlich ein Punkt. Ich frage mich trotzdem, ob wir nicht sozusagen kreativer damit umgehen können. Ich habe es ja vorhin gesagt, trotzdem würde ich denken, dass vielleicht, wenn ich schlau bin, dann kann ich ja zum Wohle meiner Patienten die Bedeutungsdimension meiner Therapien auch so optimieren, dass die maximal wirken. Ist das was Schlimmes? Und ehrlich gesagt, kann ich nicht auch kreativer mit dem Placebo-Effekt umgehen, da ich sage, das ist doch total cool. Es ist wie so eine Art Superkraft in meinem Körper und ich kann diese Superkraft triggern. Es ist wie so ein extra Powerboost, den ich einfach nur anschalten muss. Wenn ich schlau bin, dann kriege ich das hin. Deswegen würde ich denken, dass das möglich ist. Aber du hast natürlich auch recht, da gibt's ja auch ein Kapitel zu hier diesen Schamanen, die Geschichte mit dem Kesalit, ne, diese sozusagen schamanischen Behandlungsmethoden, dass sozusagen diese Metapher immer geglaubt werden muss, ne? Und in dem Augenblick, wo die Metapher nicht mehr geglaubt wird, kollabiert auch das therapeutische System. Und von daher hast du da natürlich einen Punkt. Und das kann man eben auch ganz häufig sehen, wenn sozusagen zentrale Metaphern von therapeutischen Systemen nicht mehr geglaubt werden. Also zum Beispiel wie die antike Säftelehre. Ja, wenn ihr jetzt heute irgendwo hingehen würdest und der Arzt würde sagen, ja, dass die Krankheit ist ausgelöst dadurch, dass deine vier Körpersäfte nicht mehr im Gleichgewicht sind, da würdest du denken, oh shit, ja, was ist denn hier los? Und das stimmt natürlich, dass in dem Augenblick, wo solche zentrale Metaphern und Narrative nicht mehr geglaubt werden, dass dann vielleicht auch die Wirkung kollabiert. Deswegen ist es vielleicht auch so, dass die Homöopathen das genau wissen und deswegen sagen, nee, Martin, ich will das gar nicht hören.
Vielleicht kannst du auch noch mal einen Satz zur Psychotherapie sagen. Ich hätte das eben so ketzerisch in einen Topf geworfen, obwohl das natürlich nicht ganz gerecht der Psychotherapie gegenüber ist. Das ist natürlich noch mal was anderes als Homöopathie.
Genau, deswegen habe ich es auch extra geschlabbert, gebe ich zu, denn ich würde ja sagen, also für mich ist natürlich vor allem interessant, dass die Placebo-Effekte auf harte körperliche Krankheiten und Beschwerden einwirken. Ne? Und hier würde ich sagen, Psychotherapie beschäftigt sich ja eben mit anderen Lebenssituationen. Da ist es für mich natürlich ein anderes Thema. Aber tatsächlich konnte man auch Placebo-Effekte in der Psychotherapie messen, weil man zum Beispiel festgestellt hat, dass man zum Beispiel in Therapiesitzungen, wo die nicht von Psychotherapeuten durchgeführt wird, sondern ich glaube, man hat zu dem Zweck dann Englischlehrer rekrutiert, ja, dass die auch eine positive Wirkung hatten. Ja, von daher ist es natürlich so, weil eben alles zusammengeht, dass man auch hier sozusagen positive Behandlungseffekte nur durch die Behandlung und nicht durch sozusagen den Inhalt zeigen kann.
Okay, ja, ich würde gerne nochmal so über ein paar konkretere Placebo-Phänomene sprechen. Zum Beispiel, also es gibt ja diese, hast du auch jetzt erwähnt, wie Schamanen und Voodoo-Priester, Heiler, die irgendwie in den letzten Jahrtausenden Placebo-Effekte hervorgerufen haben mit ihrer Praxis. Was ich irgendwie total faszinierend finde, ist, wie sich deren Handwerk, sage ich mal, auch in unseren vermeintlich aufgeklärten Alltag übersetzt haben. Ja, so zum Beispiel gibt es eine Studie, die belegt, dass Fluchen, also im Sinne von Schimpfwörter benutzen, eine schmerzlindernde Wirkung hat. Kann man sich das auch wie so ein bisschen als so eine Fortsetzung eines Fluchs im wörtlichen Sinne vorstellen?
Ja, auch hier würde ich jetzt tatsächlich nochmal ausdifferenzieren. Ne? Diese Studie, die ich ja selber auch in dem Buch bringe, über die Körperwirkung von Fluchen, ist ja eigentlich von den Leuten selbst hervorgebracht. Ne? Das heißt, es ist in der Regel, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn mir was passiert, keine Ahnung, ich habe eine, ich fliege vom Fahrrad, es tut mir alles weh und ich fluche, dann ist es ja eigentlich keine ärztliche Behandlung. Das ist was ich selber tue. Aber tatsächlich kann man zeigen, dass Fluchen, das lindert quasi Schmerzen. Also von daher kann man auch nur hier den Leuten, die da zuhören, ne? Also wenn ihr irgendwo vom Fahrrad fliegt, ja, laut fluchen, voll okay, es lindert Schmerzen. Man kann übrigens aber auch sehen, das ist ganz lustig, dass Fluchen übrigens so ähnlich funktioniert, wie wir das auch vom Drogenkonsum her wissen. Wenn ihr ständig flucht, also alle 10 Minuten flucht, bringt euch das nichts mehr. Ja, das heißt, es tritt eine Habitualisierung ein. Also ja, wenn euch was Schlimmes passiert, bitte laut fluchen, aber macht es nicht zu oft. Ja, also macht das wie so ein Medikament, setzt es nicht zu oft ein. Ja. Ja, und dann ist aber natürlich richtig, was du sagst, dass halt der Arzt oder die Ärztin, also die Figur natürlich selber auch eine Heilwirkung hat. Die ist ein ganz starker Bestandteil dieser Bedeutungswirkung, der Informationswirkung. Da gibt's auch Dutzende von Studien drüber, dass eben ganz stark die Art und Weise, wie der Arzt mit dem Patienten umgeht, eben auch Einfluss darauf hat. Übrigens, das ist auch das, was ich Ärzten als Rat geben würde, ne? Die Ärzte, die wollen manchmal so total stark ihr wissenschaftliches Wissen unter Beweis stellen und dann sagen sie zum Beispiel, ich gebe ihnen diese Tablette, die hat aber auch keine Ahnung, diese Nebenwirkung, bei den einen wirkt sie, bei den anderen wirkt sie nicht, ja, ich kann ihnen das nicht versprechen, dass die wirkt und so weiter und so fort, ja. Ich kann jetzt exakt dasselbe Medikament vergeben als Arzt und ich kann sagen, dieses Medikament, das ist der Hammer. Das wirkt immer. Ich habe noch nie jemanden gesehen, bei dem es nicht gewirkt hat. Übrigens, das ist so stark. Nehmen Sie am besten erstmal nur eine halbe Tablette, ja, weil das so so starke Wirkung auf Ihren Körper ausübt. Und ich bin sicher, ja, das wird Ihnen ganz stark helfen. Ja, und man kann das dann quasi vergleichen und merkt dann halt, dass eben eine starke positive Kommunikation des Arztes halt auch zu deutlich besserem Wirken der Medikamente führt. Ja, und deswegen ist es total interessant eigentlich, dass sozusagen diese symbolische Figur des Heilers, die hat in der Steinzeit genauso gewirkt wie jetzt. Und auch hier gilt wieder, dass ich glaube, die meisten Ärzte sich dessen überhaupt nicht bewusst sind, dass sie selbst quasi wie eine Droge wirken, ja. Und übrigens, dass sie selbst auch in der therapeutischen Praxis die Wahl haben, ob sie das auf eine schlaue Art und Weise machen oder ob sie eigentlich die Heileffekte sogar beeinträchtigen, weil wenn sie eben sozusagen Zweifel auslösen, Ängste auslösen, Patienten verunsichern, unklar kommunizieren, dann lösen sie halt auch Nocebo-Effekte aus. Ja, dann geht es den Leuten nachher viel viel schlechter als vorher. Ne? Und übrigens gilt das ja ganz stark für Aspekte, die wir jetzt gerade haben bei ganz vielen neuen, sozusagen, ich will es mal sagen, bei Krankheiten, die auf einmal sehr, sehr stark auftreten, die auf einmal sehr, sehr stark zum Beispiel auch durch Social Media verbreitet werden, wie aktuell ADHS. Da ist eben auch die Frage, wie ich damit umgehe, ja. Ob ich den Leuten sage, oh Gott, sie haben das und das und das und diese und so, ist das so, ja. Oder ob ich sage, so, pass mal auf, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, ne? Passt schon, ja. Deswegen, da ist es mit Sicherheit auch total wichtig, dass man da eine vernünftige Balance findet.
Ja, du hast ja auch ein Kapitel in deinem Buch, das Der Arzt als Droge heißt. Finde ich auch eine spannende Umschreibung. Da sagst du ja auch quasi, dass dieser Arztbesuch so Aspekte von so einem Mikrotheaterstück hat eigentlich. Ne? Dass es wie so eine Art Aufführung ist, die auch eine Requisite hat und ein Kostüm, ne? Vielleicht den Kittel und ein Stethoskop und sowas. Kannst du das nochmal so ein bisschen aufdröseln, wie das funktioniert?
Ja, das ist natürlich insofern faszinierend, weil das sehr, sehr standardisiert ist. Das macht natürlich die Arztfigur dann auch sehr stark erkennbar. Man kann es übrigens auch sehr schön beobachten in dem Augenblick, wo Neuerungen auftreten. Weil nur mal als Beispiel, als man das Stethoskop erfunden hatte im 19. Jahrhundert, hat das, sag ich mal, extrem stark in einem Widerspruch gestanden zu der Art und Weise, wie man damals den Arzt inszeniert hatte. Der war wie so eine patriarchalische sokratische Figur. Das heißt, man konnte sich damals überhaupt nicht vorstellen, dass so ein Arzt mit so einem komischen Tool da irgendwie rumhantiert. Das hat einen ganz starken Widerspruch eigentlich ausgelöst. Deswegen hat es ganz lange gedauert, bis sich das Stethoskop durchgesetzt hat, weil es quasi nicht gut integrierbar war damals in die Praxis. Und zum Beispiel heute ist ja genau umgekehrt. Die Ärzte werden sogar in Icons oder sowas mit Stethoskop dargestellt. Und so viel ich weiß, braucht man das Stethoskop heutzutage gar nicht mehr, weil es mittlerweile viel, viel bessere Möglichkeiten gibt, das über so kleine elektronische Geräte abzuhorchen. Aber hier ist es eben so, dass natürlich das Stethoskop dann auch wieder so eine Symbolwirkung hat. Ja. Und man kann übrigens in ganz vielen Fällen auch sehen, dass die, sag ich mal, Symbolwirkung von heutigen Therapien durchaus ähnlich sind mit Strukturen, die wir auch in zum Beispiel schamanischen Therapien finden. Ne? Auch zum Beispiel, dass der Patient sich quasi erstmal dann auch der Gewalt des Arztes und der Therapie auslöst, dass zum Beispiel der Patient auch markiert wird. Wenn er ins Krankenhaus geht, kriegt er auf einmal diesen weißen Kittel. Ja, dann wird er zu einer passiven Figur. Ja, dann durchgeht er quasi eine bestimmte Reihe von Ritualen und Therapien, die quasi ganz autoritär durch den Arzt festgelegt werden. Der Patient muss quasi hier durch diese Leiden durch und dann wird er quasi am Ende wieder auch entlassen aus diesem System. Ne? Dann kriegt er seine alte Identität zurück. Ja. Und solche Strukturen, das ist eben ganz faszinierend, die sind eigentlich sehr, sehr ähnlich in Bezug auf zum Beispiel schamanische Rituale. Genau. Da gibt's ganz viele Details, die da auch in meinen Büchern drin stehen.
So ein Arzt, zu dem heutzutage ja voll viele Leute gehen, ist ja Dr. Google. Und da ist ja auch so, glaube ich, eine Standarderfahrung, die Leute da machen, ist, man fragt und kriegt erstmal ganz viele Horrorszenarien ausgeschüttet, was man denn alles so Schlimmes haben kann. Das spielt doch bestimmt auch in so eine Nocebo-Richtung rein, oder?
Auf jeden Fall. Deswegen kann ich auch allen Leuten nur abraten, genau das zu tun, weil ihr seid bei drei Klicks, seid ihr beim Krebs. Und ich habe das ja vorhin gesagt, das alles hat fatale Bedeutungswirkung. Da kriegt ihr nur Angst und macht euch einen totalen Kopf. Und übrigens glaube ich auch, dass das ein großer Bestandteil dessen ist, warum wir jetzt ja so viele Themen haben, wo Menschen wirklich teilweise auch ganz schlimme Beschwerden haben, wo wir uns die Frage stellen müssen, sind die echt? Übrigens ist da natürlich wieder genau das Problem. Natürlich sind die Beschwerden echt, weil die Leiden sind ja echt, ja. Und die Leute, die diese Beschwerden haben, insistieren ja auch darauf, dass das ist alles körperlich und physiologisch genauso. Aber hier ist natürlich so, wenn man jetzt etwas einen breiteren Blick einnimmt und mal in die Geschichte schaut, ne, das für mich faszinierendste Beispiel ist ja die Hysterie. Das war ja auch eine echte Krankheit. Gab ganz, ganz, ganz viele Menschen damals im 19. Jahrhundert, die darunter gelitten haben, schlimm gelitten haben und auf einmal war dann diese Krankheit wieder weg. Keiner konnte sich das erklären und da sieht man eben dran, wie stark das eben sich im Kollektiv quasi viral dann durchsetzt und seitdem ich mein Buch geschrieben habe, ist es halt zum Beispiel auch so, ich lese kaum noch den Beipackzettel von einem Medikament, weil ich weiß, dass der Beipackzettel viel gefährlicher ist als die Moleküle. Und ich versuche mir da möglichst wenig einen Kopf zu machen und ich hoffe auch, dass Ärzte sozusagen auf eine verantwortliche Art und Weise mit den Informationen umgehen und mich sagen, und aufgepasst, und wenn sie das nehmen, also in seltenen Fällen können sie Herzrhythmusstörung bekommen, Atemnot, dann ist es mir, wenn das 0,01% aller Fälle betrifft, dann ist es mir fast lieber, wenn der Arzt mir das nicht sagt, weil ich will jetzt nicht Herzrhythmusstörung bekommen, weil ich die Warnung bekommen habe.
Ja, das finde ich bei dem Beipackzettel auch wahnsinnig spannend. Das ist ja im Grunde so, dass sobald eine Nebenwirkung genannt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch auftritt, irgendwie weiß ich, was war das, 30% oder so erhöht.
Nee, es ist 3 bis 5 Mal höher.
3 bis 5 Mal, wow, oh mein Gott.
Ja, also echt, und das ist, das ist total krass deswegen, weil das ja auch bedeutet, dass de facto, wenn der Beipackzettel 3 bis 5 Mal gefährlicher ist als die Moleküle, die ja in der Packung drin sind, würde es übrigens auch bedeuten, dass ich ja eigentlich mehr vor dem Beipackzettel warnen müsste, als vor den Medikamenten. Ja, das heißt, ich müsste eigentlich so eine Art zweiten Beipackzettel hinzufügen in die Medikamentenpackung und die müsste sich ungefähr so lesen. Ja, also es müsste sein, Warnhinweis, bitte unbedingt lesen vor der Lektüre des Beipackzettels und dann müsste da drin stehen, die Lektüre des ebenfalls beigefügten Beipackzettels ist 4-mal gesundheitsschädlicher als die Nebenwirkungen, die durch das Medikament selbst verursacht werden. Überlegen Sie sich gut, ob Sie wirklich über Nebenwirkungen Informationen haben wollen. Die Lektüre erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr. Und es ist jetzt total lustig, dass ich das so sage, aber es hat ja einen ganz ernsten Hintergrund. Denn wenn wir jetzt alle total uns auf die Schenkel klopfen, weil das so ein witziges Beispiel ist und die Leute denken, boah, Martin, André, das war echt voll lustig, dann sollten wir uns mal eins vor Augen halten. Beipackzettel sind ja eben überhaupt nicht witzig. Man stellt sich vor, man arbeitet jetzt beim großen Pharmakonzern und man vergisst zum Beispiel wichtige Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel. Ich glaube, ehrlich gesagt, wegen potenzieller Körperverletzung oder sowas könnte man damit ins Gefängnis kommen, ja, wenn man dafür verantwortlich ist. Ja. Und jetzt habe ich aber ja gerade gesagt, dass der Beipackzettel 3 bis 5 Mal schädlicher ist als das Medikament selber. Und ich habe gesagt, dass eigentlich müssten wir die Verbraucher vor diesen ganz schrecklichen Informationswirkungen warnen. Und ich habe ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass die viel gefährlicher sind als die echten Moleküle. Warum lachen wir dann über meinen zweiten Beipackzettel? Warum ist es so, dass wir sagen, scheißegal, ja, who cares, es sind ja nur Informationen. Genau da merken wir, dass wir Medien, Informationen, Texte und so weiter und so fort eben nicht ernst nehmen in unserer Gesellschaft. Wir denken, das ist irgendein Bullshit, ja. Und es ist aber kein Bullshit. Und deswegen zeigt das auch, wie quasi stark wir in diesem mentalen Käfig leben. Irgendeiner hat das mal so festgelegt, dass sozusagen nur chemische Substanzen wirken, aber nicht Informationen, Texte. Und deswegen lassen wir es zu, dass die Menschen da draußen nicht geschützt werden vor dem Beipackzettel, der viel, viel schlimmer ist als die Moleküle. Und wir lachen sogar noch drüber. Und es zeigt aber eigentlich eher, ich will es mal fast sagen, unsere eigene Doofheit. Ja, wir kapieren es eigentlich nicht. Und deswegen würde ich auch mal ganz hart sagen, dass wir in diesem Bereich gar keine evidenzbasierte Haltung haben. Weil wir einfach sagen, uns interessieren nur bestimmte Evidenzen, uns interessieren nur die Chemie und die Moleküle. Ja, wir haben für uns entschieden, über die Medieninformationen wollen wir nichts wissen. Und das ist eigentlich eine total unaufgeklärte, irrationale Haltung, die wir dazu einnehmen.
Absolut. Ich habe auch so den Gedanken gehabt, dass du hattest jetzt so den Vorschlag für so einen Beipackzettel zum Beipackzettel, aber man könnte ja auch so einen Beipackzettel machen, der erstmal anders funktioniert, der vielleicht auch nicht aussieht wie so ein super tristes Stück Papier, das irgendwie brutal traurig zusammengefaltet in so einer Schachtel hockt, sondern der irgendwie erstmal nett aussieht und vielleicht eher so wie so ein Mutmachzettel aussieht, der irgendwie bunt ist und nicht so Angst macht, weil das irgendwie so was Kühles, Auflistendes in kleiner Schrift ist, sondern wo irgendwie auch vielleicht vorgehoben wird, wie gut das wirkt oder sowas. Also, dass man so eine Erwartungshaltung formt und dass die Nebenwirkungen anders geframed sind, auch wenn sie dann da natürlich draufstehen müssen und so. Da frage ich mich, weil das würde ja wahrscheinlich auch aus Sicht des von einem Pharmakonzern das Produkt, was sie haben, besser machen. So,
genau,
weil es wirkungsvoller wird.
Das zeigt absolut, wie gesagt, wir erzählen uns Geschichten, dass wir irgendwie so schlau sind und wissenschaftlich aufgeklärt und evidenzbasiert und de facto praktizieren wir auch Sachen, die vollkommen irrational sind, ja, wie im Mittelalter.
Ja, bei sowas wie so einem Beipackzettel ist man ja, naja, vielleicht zumindest so ein kleines bisschen schon in so einem Produkt- bzw. Marketingbereich, wo du ja auch mit einem Bein drin steckst. Was hat in der Marketingbranche der Placebo-Effekt für eine Rolle? Wird er da mehr berücksichtigt als in der Pharmabranche?
Also tatsächlich ist es so, dass ich den Placebo-Effekt darüber überhaupt erst kennengelernt habe. Ja? Das heißt, ich habe in einer bestimmten Situation an Werbekampagnen für eine Hautcreme gearbeitet. Und dann haben wir so einen Verwendungstest gemacht und haben dann festgestellt, dass wir hatten zwei unterschiedliche sozusagen Geschichten, die wir zu diesem Produkt erzählt haben. Und am Ende geht's bei so Antifaltencremes geht's den Verbraucherinnen natürlich um die Antifaltenwirkung. Und man kann sagen, in dem einen Fall hat das extrem gut gewirkt, das Produkt, ja, 35% krasse Antifaltenwirkung, und in dem anderen hat es überhaupt nicht funktioniert. Es waren nur 7%, und es war aber dasselbe Produkt. Das war übrigens die Urszene, wo ich gesagt habe, so krass, also warum mache ich denn dann überhaupt Anwendungstests? Und dann bin ich neugierig geworden, und dann habe ich quasi das nochmal wiederholt in einem anderen Fall. Und habe für ein neues Produkt quasi einen Anwendungstest gemacht, bevor die Werbekampagne gelaufen ist, und die andere, während die Werbekampagne gelaufen ist. Ja. Und tatsächlich war es so, als ich den Test, die Studie gemacht habe, bevor die Werbekampagne gelaufen ist, haben 13% gesagt, boah, super krasse Antifaltenwirkung. Und als ich dieselbe Studie gemacht habe, während die Werbekampagne lief, haben 35% gesagt, super starke Antifaltenwirkung. Und dann bin ich habe ich gedacht, boah, das ist ja total krass, weil das würde ja bedeuten, sozusagen, um es mal hart zu sagen, dass Informationen über ein Produkt auch wieder ein Bestandteil von der Wirkung von diesen Produkten ist, ja. Also, dass das nicht nur irgendwie eine Dekoration ist, ja, sind wir wieder bei meinem Feld, ja, dass Medien vielleicht viel, viel wichtiger sind. Und ja, tatsächlich habe ich dann ganz viele Studien gefunden. Es gibt halt zum Beispiel einen Test, den man gemacht hat. Man hat so Athleten, hat man so einen super Drink gegeben. Das hieß Super Oxygenated Water. Die mussten dann 5 Kilometer laufen, und die sind dann im Schnitt 2 Minuten schneller gelaufen als die, die quasi nur normales Wasser genommen haben. Ja, aber ist klar, Super Oxygenated Water war eben auch nur Wasser. Ja, dann ist es ein Thema Nahrungsergänzungsmitteln, ja, also die man hält, zum Beispiel hat man das gemacht bei so Leuten, die im Gym sind. Man hat denen so Amino-Acid-Pillen gegeben, die haben dann 20% mehr gedrückt beim Bankdrücken. Dabei war logischerweise in den Pillen nichts drin. Man hat solche Studien gemacht hier in Bezug auf die Wirkung des Logos Apple im Vergleich hier zum IBM-Logo. Die Leute konnten dann mehr Rätsel lösen. Und meine Lieblingsstudie, die da auch zeigt, was das für massive Effekte sind, man hat quasi Kompetenztest mit Studierenden gemacht, und die haben so eine Art, das war jetzt nicht Red Bull, sondern so ein ähnlicher Energy Drink haben die bekommen. Und die einen mussten den vollen Preis dafür zahlen, und die anderen haben diesen Energy Drink im Sonderangebot quasi für den halben Preis kaufen dürfen. Und man hat dann gezeigt, dass sozusagen die Gehirnleistung bei denen auch abgenommen hat, die das Produkt zum Rabatt einkaufen durften. Ja, das heißt, in dem Augenblick, wo ich nicht mehr den vollen Preis für das Produkt zahle, wirkt es irgendwie auch nicht mehr so richtig. Ne? Und solche Sachen gibt's halt zuhauf. Ne? Das gibt's halt auch natürlich beim Thema Wein. Das ist total lustig, ja, dass die Leute kaum was blind schmecken, sondern zum Beispiel teure Weine sind immer besser. Und es gibt ja sogar Studien bis hin zu, wir kennen dieses Phänomen mit den Stradivari-Geigen, ja. Und man hat mal so einen Test gemacht, wo man quasi eine 10.000 Euro Geigen gegen Stradivari-Geige bei so Virtuosen im Blindtest hat ausprobieren lassen. Man hat quasi gesagt, du kannst ja eine Geige mitnehmen. Also Stradivari-Geige ist ja quasi würde Millionen kosten. Ja, haben die es geschafft, die Stradivari-Geige rauszufinden? Natürlich nicht. Und die hätten vorher geschworen, dass sie es sehen können. Und deswegen sind diese Placebo-Effekte halt überall, bei allem, was wir tun. Und das war eigentlich der Ursprungspunkt, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin.
Ja, das finde ich wahnsinnig spannend eigentlich, gerade weil es auch so unseren Alltag auf eine Art ja so durchdringt. Das ist ja auch, weiß nicht, man, jeden Tag trifft man so und so viele Kaufentscheidungen und es ist ja auch so etwas, was man, keine Ahnung, oft beschreibt, ja, das und das ist eigentlich dasselbe. Es hat nur eine andere Verpackung und kostet mehr Geld oder sowas. Aber wenn man der Logik vom Placebo-Effekt jetzt folgt, ist es ja nicht dasselbe, selbst wenn es wortwörtlich dasselbe wäre. Ne? Das betrifft ja wahnsinnig viele Sachen in unserem, weiß nicht, Verbraucheralltag, sage ich mal.
Ist exakt genau richtig, ne? Und deswegen zum Beispiel ist es natürlich auch ein Problem in Bezug auf diese sogenannten Generika. Ja, weil was interessant ist, ist, dass die Generika nur durch Bioäquivalenzstudien zugelassen werden. Ja, und wenn ich jetzt mal die Geschichte so erzähle, wie es halt in der Praxis ist, wir haben das eine Situation, wo ein Pharmaunternehmen eben einen neuen Wirkstoff findet und dann erstmal, weil es natürlich einen Patentschutz hat, eine neue Marke etabliert. Ja, und dann zieht 10 Jahre der Patentschutz. Ja, das heißt, die haben dann das Patent und können dann diesen Wirkstoff alleine anbieten. Aber nach 10 Jahren dürfen natürlich alternative Anbieter Generika auf den Markt bringen. Und die werden aber eben nicht in ihrer Gesamtwirkung gemessen, sondern durch sogenannte Bioäquivalenzstudien. Jetzt hat aber, würde ich sagen, der ursprüngliche Hersteller hat jetzt 10 Jahre Zeit gehabt, um diese Marke aufzubauen. Diese Marke hat natürlich auch eine Wirkung. Ja, und daran erkennt man eben, dass wir eigentlich dann den Menschen einen Teil dieser Wirkung quasi vorenthalten, weil sie weil ihnen erzählt wird, das wird genauso gut. Und das würde ich eben genau in Frage stellen, dass das genauso gut wirkt. Ne? Und das ist auch eigentlich der Grund, warum das ja eine gute Sache ist, ja, wenn man, ich meine, das wissen wir alle, keine Ahnung, warum werden wir alle bei irgendwelchen Themen schwach? Ne? Der eine kauft sich ein, keine Ahnung, ein schönes Auto, der andere kauft sich von mir ein tolles Fahrrad. Ja, der eine, ja, natürlich kann ich mich bei jedem Konsumakt kann ich mich immer entscheiden. Ja, okay, aber das andere Fahrrad fährt halt auch. Ne? Aber es ist halt auch manchmal schön, sich was zu kaufen und so ein bisschen dran zu glauben. Hat auf jeden Fall tolle Placebo-Effekte und vor allem, die kann ich im Körper positiv messen, geht's mir besser. Also kein Problem aus meiner Perspektive.
Eine schöne Kaufempfehlung für alles, was das Herz begehrt. Vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ja. Es gibt keinen, der ohne Placebo-Effekte lebt. Ne? Das heißt, auch die größten Konsumkritiker, ja, also nimm so Leute, die, keine Ahnung, nur die immer alles im Sonderangebot und so weiter, ja, aber die haben dann doch irgendwas, was sie toll finden. Die haben dann von mir aus irgendwelche Originalgemälde von irgendwelchen Künstlern bei sich zu Hause, wo ich da sagen kann, was soll der Scheiß? Kauf dir einen Druck, ja? Druck kostet 10 Euro, hast du selbe Bild, ja? Und vielleicht ein Druck für 50 Euro kann auch, ja? Das heißt, es ist nicht möglich, dem Placebo-Effekt irgendwie zu entfliehen. Wir haben alle irgendwie Felder, wo es Sachen gibt, die uns irgendwie wichtig sind und da fallen wir gnadenlos auf Placebo-Effekte rein. Das heißt, egal, auch zum Beispiel bei mir, wie schlau ich jetzt bin in Bezug auf Placebo-Effekte, weil ich mich so viel Zeit damit auseinandergesetzt habe. Es gibt dann wieder Felder, wo ich dann auch gnadenlos drauf reinfall. Zum Beispiel bei Kaffee. Ja, ich habe eine sehr teure Kaffeemaschine und ich finde, man sollte nicht am Kaffee sparen und wahrscheinlich bin ich da auch Opfer ganz extremer Placebo-Effekte.
Ich glaube, vielleicht darf man sowas auch einfach embracen. Ich meine, wir sitzen ja hier eigentlich zusammen im Drogen-Podcast, aber ich glaube, viele Leute werden das wahrscheinlich hier zwischen den Zeilen auch schon so ein bisschen verstanden haben, dass alles, was wir hier gerade so über den Oberbegriff Medizin vielleicht besprochen haben, im Grunde ja auch auf Drogen zutrifft, weil die Übergänge zwischen Drogen und Medikamenten ja durchaus fließend, wenn nicht teilweise auch willkürlich gesetzt sind. Das kann man wahrscheinlich schon so auch sagen, oder? Dass so ein wesentlicher Bestandteil von Rauschwirkungen auch eine Placebo-Korrelation haben, oder?
Auf jeden Fall. Und sag ich mal jetzt, aber vielleicht wird's dann gefährlich, dass ich dann in deiner Podcast-Serie als the most boring speaker ever dastehe. aber tatsächlich ist es so, also als ich dieses Buch geschrieben habe und mir klar wurde, diese Konditionierungswirkung, wie stark die sind, sind mir die auch in meinem persönlichen Leben aufgefallen. Also ich sag jetzt mal ein Beispiel. Ja, man hat irgendwie so einen total stressigen Tag, ja, und dann sitzt man abends auf dem Sofa, ist total fertig, hat so totales Selbstmitleid mit sich selbst. Dann steht da so eine Tüte Chips, ja, im Schrank. Und dann fängt man an und sagt, boah, was für ein Scheiß da. Und dann isst man diese Tüte Chips. Und dann ist es so auch so, dann bin ich voll, mein Dopaminsystem wird voll getriggert. Und dann esse ich diese ganze verdammte Chips-Packung irgendwie auf, ja, und denke mir nachher, boah. So, und dann am nächsten Tag hatte ich natürlich wieder so einen schlimmen Tag. Ich sitze wieder auf dem Sofa, aber dann zack, merke ich sofort, wie mein Konditionierungssystem sozusagen anspringt und sagt, Elf, gestern hast du auch eine Tüte Chips bekommen, ne? Also hol dir die doch heute wieder, ne? Deswegen ist es auch so, dass ich finde, dass irgendwie die Erkenntnis über Placebo-Effekte ja auch sowas zeigt, wie du hast ganz viele dieser Kräfte in dir selber. Und du brauchst es vielleicht gar nicht zu triggern. Also weißt du, was ich meine? Du brauchst es vielleicht gar nicht zu triggern. Und vor allem Bedeutungen sind natürlich gratis, ne? Da brauche ich jetzt irgendwie nichts für zu bezahlen. Und vor allem, was mich total auch fasziniert hat, ist das Thema Habitualisierung. Das heißt, ich fand es total faszinierend, dass man das Thema Habitualisierung, also diesen Gewöhnungseffekt, hat man sowohl bei Bedeutungswirkungen als auch bei Substanzen. Ja, das heißt, eigentlich sozusagen brauche ich dann immer mehr. Ne? Und deswegen kann sein, dass das jetzt total boring ist, aber das führt vielleicht auch umgekehrt zu so einer Haltung, dass ich eigentlich sage, ich lasse auch so ein bisschen los davon, ne? Aber das muss wahrscheinlich jeder am Ende für sich selbst rausfinden.
Ja, da muss wir sprechen hier, glaube ich, im Grunde keine Empfehlung für was auch immer aus, deswegen total in Ordnung.
Aber ich habe es, also wie gesagt, ich habe es aber zum Beispiel, es hat bei mir auch, ich kann das nicht sagen, ob das damit zu tun hat, aber ich trinke zum Beispiel fast keinen Alkohol mehr. Und ich mache das nicht ideologisch, aber interessant ist auch, dass zum Beispiel jetzt, wenn ich dann Alkohol trinke, dann ist es natürlich zum Beispiel meistens dann, weil es irgendwie eine Gelegenheit gibt, weil es eine Feier ist und so weiter und so fort und weil ich sozusagen, ne, ich brauche dann auch fast nichts, um sehr, sehr glücklich zu werden, ja. Das ist halt auch ein Teil der ganzen Geschichte gewesen.
Ich finde so eine interessante Gemeinsamkeit zwischen Drogen und Placebos ist auch, dass die beide so ein Stück weit zumindest verboten sind, weil Ärzte dürfen ja ihren PatientInnen keine Placebos verabreichen, zumindest nicht, ohne dass die PatientInnen das wissen. Und dann ist ja auch der Placebo-Effekt direkt kompromittiert. Wie steht es da um so ethische Fragen um Placebo-Verabreichung?
Ja, hier kann ich natürlich jetzt, das ist natürlich eine Steilvorlage auch in meine These, dass wir eigentlich weder evidenzbasiert noch aufgeklärt sind, weil erstmal ist natürlich so, dass de facto du recht hast, dass wir ja eigentlich in der Medizin immer eine stoffliche und eine semantische Wirkung haben, ja? Und du hast insofern recht, dass die stoffliche Wirkung quasi in der Medizin erlaubt ist und die semantische Wirkung, also die Placebo-Wirkung, die ist eigentlich rechtlich nicht erlaubt. Ja, ich würde da insofern differenzieren, dass ich sagen würde, wenn wir jetzt uns legale Drogen anschauen, ja, Alkohol hat eine stoffliche und eine semantische Wirkung, dann ist das beides erlaubt, ne? Auch rechtlich erlaubt, ne? Wenn ich jetzt illegale Drogen nehme, ist es übrigens beides verboten, ne? Also sowohl die Substanz ist verboten als auch die Bedeutungswirkung. Viel interessanter finde ich ist, wenn wir uns andere Sachen anschauen, zum Beispiel alternative Medizin. Ich würde sagen, alternative Medizin, die hat keine stoffliche Wirkung, würde ich mal sagen. Ja, Homöopathie ist eh nichts drin. Ja, aber es hat eine starke semantische Wirkung. Da haben wir aber gesagt, ja, das ist okay. Ne? Also Homöopathie zum Beispiel ist erlaubt. Ja, warum ist das? Mhm. Ja, warum ist Homöopathie als Placebo erlaubt, aber in der Medizin ist es nicht erlaubt? Gehen wir mal weiter. Bei Konsumgütern würde ich sagen, ich habe da vorhin meine Antifaltencreme oder diese verschiedenen Sachen genutzt. Ja, ist es so, die wirken auch stofflich und semantisch. Ja, jetzt ist es aber so, dass wir hier diesen Placebo-Effekt eigentlich auch nicht so wirklich erlauben, ja, sondern die Produkte müssen immer eben auch stofflich wirken. Du brauchst irgendwie immer einen stofflichen Leistungsnachweis. Total faszinierend ist dann, wenn ich mir jetzt wieder Musik anschaue, wir haben total starke Placebo-Effekte bei Musik, ja, sind die eigentlich erlaubt? Und jetzt würde man denken, im Normalfall, ja, also wenn du jetzt zum Beispiel morgens joggen gehst, kannst du dir Musik reinstöpseln und dann kannst du schneller laufen, aber du darfst es nicht beim Marathon. Also das heißt, bei Marathon ist es so, dass die durchaus kapieren, dass die Musik eine leistungssteigernde Wirkung hat. Hm. Und jetzt zum Schluss, genauso funktioniert Religion, ja, also Gebete zum Beispiel, ja, haben eine starke Placebo-Wirkung, ja. Und da ist aber natürlich so, kann ich jetzt Marathonläufern verbieten, vor dem Lauf zu beten? Also nicht. Also das Gebet ist erlaubt, aber die Musik ist nicht erlaubt, ja. Und da merken wir eigentlich schon, wenn wir uns eben einen vorerzählen, dass wir irgendwie so evidenzbasiert, wissenschaftlich aufgeklärt leben, was das für ein Wahnsinn ist, weil wir eigentlich ja für jeden Bereich komplett unterschiedliche Regeln haben, obwohl die Placebo-Effekte ja in allen diesen Feldern gleich wirken.
Vielleicht nochmal zum Stichwort Musik, weil das ist ja auch ein Kapitel, das Musik als Droge heißt. Da geht es unter anderem, was du gerade schon gesagt hast, um so eine leistungssteigernde Wirkung von Musik im Sport. Aber es geht zum Beispiel auch um Musik im Krieg und Fangesänge. Kannst du dazu nochmal was sagen?
Ja, also da gibt's ein sehr umfangreiches Kapitel in meinem Buch, weil diese Effekte extrem stark sind. Ja, also auch zum Beispiel Effekte von Musik auf Schmerzlinderung und so weiter und so fort ist auch und in Therapien sind sehr stark. Allerdings muss man natürlich ausdifferenzieren, dass Musik ein bisschen anders wirkt als ein eigentliches Placebo, weil Placebo ja immer mit dem Aspekt der Täuschung verbunden sind. Ja, also und Musik funktioniert ja nicht über Täuschung, sondern einfach sozusagen durch sich selbst. Was aber auch interessant ist, ist, dass man wieder biophysiologisch zeigen kann, dass die Gehirnareale, auf die durch die diese Effekte erzeugt werden bei Musik, die sind relativ ähnlich und vergleichbar mit den Gehirnarealen, die Placebo-Effekte auslösen. Ja, ja, und da gibt es halt sehr, sehr starke Effekte, auch auf unterschiedliche Bereiche und Leistungssteigerungen. Ich habe gerade das Beispiel Marathon genannt. Also es ist eine richtig signifikante, messbare Leistungssteigerung und übrigens ist das ja auch die Wahrheit im Fußballspiel. Ne? Also das ist wieder der Zusammenklang von sozusagen Ritual, Kollektiv, Drogen, typischerweise in dem Fall Bier, Fangesänge. Ja, und es gibt ja ganz schlaue mathematische Statistiken, die eigentlich diesen Heimspielvorteil eben auch zeigen. Mhm. Das kannst du halt einfach empirisch messen, dass unter sozusagen durch diese Wirkung eben diese Sportler, obwohl die alle Profis sind, die schießen mehr Tore, die laufen schneller, ja, und die performen besser. Das ist geht natürlich auch in dieses Wirkungsfeld.
Dann, also wenn man über Drogen spricht und über Prohibitionsfragen, ist ja natürlich immer so die Gefahr, die davon ausgeht, dass man an der Droge sterben kann. Ne? Mhm. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man an einem Placebo, beziehungsweise dann in dem Kontext ja eher an einem Nocebo-Effekt stirbt?
Tatsächlich gibt's das, ja. Es ist auch zum Beispiel ein Fall, das ist ein total abgefahrener Fall, in der medizinischen Forschung berichtet worden, wo ein junger Mann sich selbst umbringen wollte. Der war Teil von der Medikamentenstudie, hat also eine riesengroße Überdosis an Medikamenten genommen, ist auch eingewiesen worden mit totalem Kreislaufzusammenbruch und so weiter und so fort. Der war also schon in der Intensivstation. Und dann hat man eben rausgefunden, dass er in der Kontrollgruppe war. Das heißt, die Medikamente, die er genommen hatte, waren leer. Der hat also quasi Mehltabletten genommen und das hat man ihm quasi gesagt und dann sind natürlich auch die Symptome sofort weggegangen. Das heißt, solche Fälle gibt es immer wieder. Es ist interessant, dass diese extremen Formen von Nocebo-Effekten in der anthropologischen Literatur ganz früh beschrieben wurden, nämlich als sogenannter Voodoo-Death. Der Anthropologe, der das als erster zum Thema gemacht hat, war Malinowski im Jahr 1925. Es gibt auch einen ganz wichtigen Aufsatz von Walter Ken, den kennen wir von der Flight and Fight Reaktion. Der hat 1942 dazu was geschrieben. Und es gibt auch in, sag ich mal, der heutigen Medizin da unterschiedliche Bezeichnung für, ja, also man bezeichnet das auch als psychogenen oder psychosomatischen Tod. Es gibt dieses Broken Heart Syndrome, das ist typischerweise zum Beispiel bei alten Menschen, wenn der Partner verstirbt. Es gibt sogenannte Human Stress Cardiomyopathy oder das Takotsubo Kardiomyopathie. Das ist eine Form des Todes, die halt ursprünglich in Japan häufig diagnostiziert wurde. Man spricht auch vom Pensionierungstod oder Witwentod. Ja, das hat mit Sicherheit auch damit zu tun. Also von daher, ja, das gibt's. Und vielleicht auch noch die krasseste Geschichte ist aus der Kulturgeschichte. Kennen vielleicht noch viele den Schriftsteller Molière, der dieses Theaterstück geschrieben hat, Der eingebildete Kranke, Le Malade Imaginaire. Und was man wissen muss, der Molière war selber Schauspieler. Und er hat dann die Rolle des eingebildeten Kranken gespielt und ist dann nach dem Theaterstück verstorben. Ja, von daher ist es dann natürlich eine interessante Frage, ob man sozusagen ein eingebildeter Krankheit ist, wenn man einer Krankheit verstirbt. Aber das würde hier wahrscheinlich zu weit führen.
Ja, das erinnert ja auch so ein bisschen an den Werther-Effekt, ne, dass man durch so eine Art Impuls, der jetzt nicht stofflich ist, zu einem Tod kommen kann. Da hat das aber eher so eine Ansteckungslogik, oder?
Ja, genau. Und das sehen wir immer wieder. Ne? Das heißt, da gibt es ja auch zum Beispiel solche Sachen wie Lachkrankheit oder sowas. Ja, das gibt es hauptsächlich eben bei Nocebo-Effekten, dass sie quasi im Kollektiv sich verbreiten. Und das ist der Grund, warum es halt auch so ganz viele Modekrankheiten gibt, die dann ein paar Jahrzehnte die Menschen beschäftigen und dann verschwinden die wieder.
Ich habe jetzt gemerkt, wenn man sich mit Placebos beschäftigt, hat man es auch in unserem Gespräch gemerkt, sieht man die plötzlich überall. Du hast jetzt die letzten Jahre viel zu Big Tech und der Gefahr, die von diesen großen digitalen Konzernen ausgeht, publiziert. Welche Rolle spielen Placebo-Effekte in deinen aktuellen Forschungsbereichen?
Ich würde sagen, mich fasziniert, dass am Ende eine Ähnlichkeit besteht in Bezug auf diese, sag ich mal, primitiven ideologischen Positionen, die wir beziehen und die eigentlich nichts mit der wissenschaftlichen Forschung zu tun hat. Ja? Also nur mal als Beispiel, in meinem Digitalthema sehe ich gerade zwei Positionen, das sind zwei ideologische Positionen. Die einen sagen sinngemäß, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr, ist alles wie in Nordkorea, wir werden alle total zensiert, ja, ich darf nichts mehr sagen, die korrupten Eliten wollen uns alles verbieten. So, ne? Und dann gibt es eine andere Position, die sagen, das sind alles Nazis und Faschisten und die müssen wir verbieten. Und dann sagen die wieder natürlich, seht ihr, die wollen uns verbieten, nichts darf man mehr sagen, es ist wie in Nordkorea. Ne? Und das ist sozusagen ein total reduzierter Diskurs, der bestimmte Dinge gar nicht mehr wahrnimmt. Also aus meiner Perspektive nimmt es zum Beispiel nicht mehr wahr, dass die Leute, die diesen Meinungsfreiheitsdiskurs betreiben, ja die Meinungsfreiheit abschaffen, weil sie sagen, die Demokratien dürfen eigentlich gar nicht mehr ihr eigenes demokratisches Forum gestalten, zum Beispiel. Ne? Also wo ich sagen würde, nee, so ist es ja eigentlich nicht. Und ich finde es total faszinierend, dass auf diesem Feld die Positionen ja ganz ähnlich sind. Ne? Das heißt, wir haben die Schulmedizin. Schulmedizin sagt, nur Stoffe wirken, sonst gibt's überhaupt nichts. Homöopathie ist alles totaler Bullshit. Das sind alles Scharlatane und Quacksalber und Vollidioten. Und die Homöopathen sagen sinngemäß, die schreckliche Gerätemedizin, ja, dass der Mensch wird zum Objekt gemacht und so weiter und so fort. Ja, und das sind verdummte Diskurse, weil nur mal als Beispiel würde ich eben der Schulmedizin würde ich sagen, schaut mal, mir ist es doch total egal, wie die Wirkungen zustande kommen. Wenn die durch Informationswirkung zustande kommen, dann sind sie gut, ja. Und dann solltet ihr das zum Wohl eurer Patienten auch einsetzen. Und den Homöopathen, wenn die zum Beispiel Kritik an der Gerätemedizin betreiben, dann würde ich sagen, ist mir doch total egal. Geräte sind total starke Symbole. Wenn ich als Patient irgendwo hinkomme, ich habe da riesengroße medizinische Geräte und die vibrieren und summen und tüten und so weiter und so fort, denke ich, boah, krasse Power haben die, ja. Die werden mich auf jeden Fall heilen. Also macht euch doch nicht dümmer, als ihr seid, ja, sondern geht mal so ein bisschen aus eurem mentalen Käfig raus, entdeckt mal die Welt da draußen, die ist nämlich total bunt da draußen. Da hat die Wissenschaft total viel zu bieten. Und da würde ich eben sagen, dass jeder, der in diesem mentalen Käfig bleibt, eben sich klein macht, ja, und ganz viele Potenziale nicht mitnimmt, die da ja eigentlich auf der Straße liegen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass auf dieser Ebene es da durchaus Affinitäten gibt.
Ja, ich kann auf jeden Fall noch allen ZuhörerInnen dein aktuelles Buch Krieg der Medien empfehlen, auch wenn es eine bisschen scary Lektüre ist, aber fühlt sich auf jeden Fall wichtig an, alles, worüber du da schreibst. Und dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer danke dir für deine Zeit, Martin. Hat mir total Spaß gemacht.
Mir auch. Und vielen Dank, dass du dich für dieses Thema so interessierst. Vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen da draußen.
Davon gehe ich fest aus. Danke auch an alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.